Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender.
Hallo Sascha, schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass wir da sind.
Ich glaube, wir sollten direkt zu Anfang mal eine Richtigstellung raushauen. Wir haben ja in der letzten Folge viel über die Black Lives Matter Demo gesprochen, wo wir in Düsseldorf mitgelaufen sind. Übrigens, ja, bisher sagen es nur Boulevardblätter, aber man darf denen ja hin und wieder auch mal Glauben schenken. Die größte Demo deutschlandweit. Und wir waren Teil davon. Da kann man ruhig mal, finde ich, auch mal ganz im Ernst klatschen. Ja. Teil davon war auch Thomas Geisel, offensichtlich. Wir haben ja, was heißt wir? Eigentlich hast du richtig abgeledert. Ich hab ihn ja noch ein bisschen verteilt. Also klar, ich war auch ein bisschen enttäuscht von seiner Mimik und Gestik. Das hätte man ein bisschen cooler lösen können. Aber ich habe ja zumindest noch gesagt, Raf, wir wissen ja nicht, wo er vorher war, weil Raf hat ja gesagt, ey, laufen Sie mal mit und was soll das denn und so. Und
ich war wirklich enttäuscht von ihm, das stimmt.
Wie gesagt, von seiner Mimik und Gestik war ich auch enttäuscht, er hätte ein bisschen cooler reagieren können auf unsere Aufforderung und auf die Aufforderung einiger der Demonstranten. Hinterher hat sich aber herausgestellt, er ist doch mitgelaufen, es gibt Beweisfotos von ihm mit Demonstranten und mit allem Zip und Zap.
Er konnte wenigstens das auf Instagram teilen, dass er mit dabei war, das stimmt.
Genau.
Ja.
Also Tommy nochmal von unserer Seite, sorry, es war uncool, aber wie gesagt, es gibt keinen Anspruch an diesen Podcast, das sagen wir immer wieder.
Also, da ich praktisch federführend war, in dieser Schlacht sozusagen, muss ich sagen, Herr Oberbürgermeister, es tut mir furchtbar leid, falls ich Ihre Gefühle verletzt habe, aber ich verstehe auch nicht, warum er uns denn nicht gesagt hat, ja, nee, ich bin ja mitgelaufen. Hat er ja nicht gesagt. Wir haben ihn ja wirklich aufgefordert und er hat da so abweisend reagiert, dass ich mir im Nachhinein denke, warum hat er das denn getan? Aber gut, okay, also damit ist die Entschuldigung ausgesprochen.
Er war verdammt busy. Können wir das Thema...
Aber ich gelobe auch keine Besserung. Also von daher, mal gucken, was kommt.
Ja. Raf, du hast übrigens richtig Glück. Ich hatte gestern einen richtigen Scheißtag und bin heute wieder richtig gut drupp.
Echt? Gestern? Auf der Arbeit kamst du mir aber ziemlich gut drauf.
Ja,
also sofort, warte mal ganz kurz. Gestern kamst du mir so vor, als seist du gut drauf gewesen.
Ja, ich versuche auch immer, das nicht an den Leuten rauszulassen. Beziehungsweise... es war verhältnismäßig ein Scheißtag. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es ja mitbekommen. Der Tag ging los, ich bin zu meinem Auto gegangen und darauf hat nicht ein Vogel gekackt. Das sah aus, als wäre darauf ein Vogel gestorben.
Es sah aus wie eine Sturzgeburt, Sascha.
Als wäre der Vogel explodiert auf diesem Auto. Natürlich, diese Millionen Hörer, die uns alle hören, die folgen mir natürlich auch. Das habt ihr alles in meiner Story natürlich gesehen. Das sah aus, ganz schlimm. Und dann habe ich einen Allmann-Move gemacht, bin nach der Arbeit in die Waschanlage gefahren, bin durch, bin dann um mein Auto herumgegangen, habe gesehen, nein, es ist nicht sauber. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du scheißt drauf oder du lässt den Allmann raushängen. Ich bin zurückgefahren, gesagt, Entschuldigung, hier vorne ist der Bon, ich habe das eben bezahlt. Das Auto ist nicht sauber, kann ich vielleicht nochmal durchfahren? Ja, haben die mich nochmal durchfahren lassen.
Ja, krass.
Ja, jetzt glänzt er wieder.
Das würde ich mich niemals im Leben trauen, dafür bin ich viel zu stolz. Ich würde einfach nochmal eine zweite Waschkur bezahlen. Ja, auf
jeden
Fall.
Ja, aber das wären dann 30 Euro gewesen.
Ja, das ist es mir auf jeden Fall wert.
Aber ich habe es nett gesagt. Ich hab denen gesagt, hey, ich will euch nichts Böses und ihr macht doch alle einen coolen Job. Also ich habe nicht diesen, ey, ich habe hier bezahlt und ich möchte jetzt auch meine Leistung haben. Sondern ich habe das echt nett gemacht und echt cool und ey, ihr macht hier einen harten Job und bla bla bla, könnt ihr vielleicht nochmal gucken, dass die Vogelscheiße weg ist? Ja.
Aber das Lustige ist, ich habe tatsächlich auch gestern eine sehr amüsante Tankstellensituation bzw. Begegnung gehabt.
Ja.
Denn Sascha war so nett und hat mich vor einigen Tagen darauf hingewiesen, dass da irgendwas unter meinem Auto komisch ist. Da hat irgendwas rausgeguckt.
Ja, immer wenn ich, also wir fahren ja oft hintereinander her, wenn wir mal gleichzeitig Feierabend haben oder so, und da guckt immer irgendwas raus und da mache ich mir auch Sorgen, weil eine Bodenwelle und dann könntest du vielleicht nicht mehr sein.
Das fand ich sehr süß auch von dir. Jedenfalls habe ich das gestern abgecheckt, bin dann unter meinen Wagen gekrabbelt und habe dann gesehen, dass das tatsächlich nur zu meiner Erleichterung ein Stück Plastik war, was einfach nur diesen unteren Teil abgedeckt hat. Also das war, hatte nichts mit, wie hieß das Ding? Was hast du gesagt, das könnte das sein?
Also du hast irgendwas mit Öl gesagt und ich habe gesagt, das sieht sehr aus wie... ja, irgend so ein Rohr.
Ja,
Teil des Auspuffs.
Ja, war tatsächlich nur diese Plastikhülle, die das unten einfach nur verdeckt hat. Die habe ich dann abgenommen, also ging eigentlich von alleine ab. Und dann war ich so motiviert, dass ich zum Baumarkt gefahren bin und mir Öl zum Nachfüllen gekauft habe. Und ich dachte, komm, jetzt checkst du deinen Wagen ab. Leider habe ich immer noch nicht ganz verstanden, wie man Reifendruck nochmal nach, wie sagt man, füllt? Irgendwas ja, mit Reifen auf
das,
jeden Fall.
Das geht bei manchen Tanken umsonst und bei manchen, was ich eine absolute Frechheit finde, kostet es Geld. Luft. Luft kostet Geld. Was ist das? Wo sind wir angekommen?
Wo sind wir angekommen? Ja. Jedenfalls stand ich dann an der Tankstelle, wollte Öl nachfüllen und dann kam so ein Typ auf mich zu, hat mich gesehen mit dieser Öldose und sagte so zu mir, Entschuldigung, Sie sollten das nicht jetzt machen, sondern immer erst morgens. Und dann hat er mir ein Referat darüber gehalten, warum man das morgens tut und nicht, nachdem man schon so ein bisschen gefahren ist. Irgendwas bla bla, ich habe ihm nicht so richtig zugehört, weil ich mich durchgehend gefragt habe, will er gerade nett sein oder macht er mich an? Ich habe es nicht ganz geschnallt.
Zweiteres.
Ja, lustig war dann, er holte dann seine Visitenkarte raus, stellte sich heraus, der Typ hat eine Kfz-Werkstatt. Und dann sagte er zum Schluss zu mir, das fand ich sehr skurril, ich soll mich melden halt, wenn was mit dem Wagen ist und wenn ich dann irgendwie Hilfe bräuchte, aber ich kann mich auch melden, wenn ich keine Hilfe mit dem Wagen bräuchte. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin einfach gefahren, ohne Öl nachgefüllt zu haben. Das werde ich gleich mal tun.
Wie alt war er?
Schätzungsweise so Mitte 30 vielleicht.
Also noch keine Sugar Daddy.
Noch zu jung für mich.
Okay. Und du bist ja auch kein Golddigger, deswegen bist du nicht darauf eingegangen.
Ich bin wirklich kein Golddigger, bin ich nicht.
Und Raf, so mittlerweile sind wir zusammen.
Nein, Quatsch. Also nein.
Nein, ganz sicher. Okay. Was ich sehr erstaunlich fand die Woche, ich habe gelesen. Es gibt ein Experiment, mehrere tausend Touris werden ins Ausland geschickt, um zu gucken, wie das coronamäßig aussieht. Und ich denke mir so, hey, boah, krass, wer macht denn da mit? Und dann habe ich gesehen, es geht nach Mallorca. dann machen wirklich genug Leute mit. Also das fand ich schon sehr faszinierend, dass sie einfach sagen, wirst du jetzt mal so einen Testlauf? Also so 6.000 Versuchskaninchen werden jetzt, ich glaube es sind 6.000, ne? 6.000 Versuchskaninchen werden jetzt einfach mal nach Malotze geschickt und mal gucken, was dabei rumkommt.
Also wir haben den 11. Juni 2020, das heißt wir leben mit Corona schon seit mehr als 3 Monaten im Prinzip, ja. Was ich total verrückt finde. Es kommt mir nicht so vor, als seien es schon 3 Monate, ja. Aber ich merke bei mir, aber auch bei meinen Kollegen, bei meinen Freunden, bei allen Leuten eigentlich um mich herum, dass Corona ist irgendwie, ich will fast schon sagen, normal geworden. Also es erstaunt mich, wie sehr wir schon damit leben.
Ja, ja.
Wie es mittlerweile schon so zum Alltag irgendwie dazugehört. Das spürst du ja auch an diesem Pressespiegel, sage ich mal. Also ja. es tauchen auf einmal wieder neue Themen auf und die Leute beschäftigen sich nicht mehr ganz so intensiv mit der ganzen Sache. Man muss natürlich dazu sagen, ich bin so unfassbar glücklich, in Deutschland zu leben. Und ich muss wirklich sagen, ich finde, wir haben das gut gemeistert. Ich habe mich permanent gut informiert gefühlt. Ich hatte auch den Eindruck, es war schon recht transparent. Ich war beeindruckt davon, dass auch zum Beispiel so ein Spahn irgendwann gesagt hat, im Prinzip wissen wir jetzt erstmal nicht, wie es weitergeht. Also ja. Das hat er jetzt so wortwörtlich, glaube ich, nicht gesagt. Aber das ist ja so dieser Eindruck, den er vermittelt hat. Und dass er auch irgendwann mal zugegeben hatte. Ich muss dazu sagen, ich habe Spahn nie gemocht.
Same here.
Am Ende des Tages bin ich einfach nur heilfroh, in Deutschland zu leben. Und wir merken ja auch, die WHO sagt ja, es mag zwar sein, dass einige Länder die Pandemie gut im Griff haben, aber weltweit spitzt sich, beziehungsweise international spitzt sich die Corona-Situation zu und ich fürchte, wir vergessen das so ein bisschen.
Das auf jeden Fall, zumal ja auch so eine Pandemie, die besteht ja so statistisch gesehen aus so Wellen. Mhm. Das heißt, im Herbst, ich möchte jetzt hier nicht den Teufel in die Wand malen und klopfe hier mal so ein bisschen auf Holz, kann sein, dass der ganze Spaß einfach wieder zurückkommt, dass dann das quasi wieder so hoch geht.
Ja.
Deswegen also so ganz abgeschrieben und ohne Impfstoff ist es sowieso noch nicht so ganz abgeschrieben. Was ich dir aber auch noch, also wo ich dir auch noch so ein bisschen beipflichten wollte, ich war noch nie so stolz, in diesem Land zu leben, in diesem Land aufgewachsen zu sein. Ich bin immer ein großer Kritiker der Regierung, sei es Flüchtlingskrise, sei es wie man mit der Autoindustrie umgeht, sei es wie man mit der Umwelt umgeht und was weiß ich. Also ich bin, oder auch Waffen, nicht immer Fan oder eigentlich fast nie Fan von der jeweiligen Regierung, weil es fast alle Parteien so ein bisschen gleich machen. Aber in der Corona-Krise war ich schon, also da haben die schon eine krass gute Arbeit geleistet.
Voll.
Und das ist ja, also ich meine, wer so ein bisschen Politik verfolgt, weiß ja, was das für ein Job ist. Und jeder, der irgendwie sagt, und die erhöhen schon wieder die Diäten, da sage ich mir immer, ja, aber verfolgt doch mal so einen Politikertag. Die sind teilweise morgens um 6 schon im Fernsehen. machen dann halt ihren Politikerjob, sind bei diversen Debatten dabei, fliegen vielleicht noch um die halbe Welt und sind dann abends möglicherweise noch bei einer Talkshow, haben, weiß ich nicht, einen Schlaf von 5 Stunden, können aber auch nicht einfach so durch die Straßen gehen, ohne irgendwelche pöbelnden Leute zu begegnen oder auch Journalisten. Ja. Manche nett, manche nervig. Also ich glaube, das ist schon ein sehr harter Job und die würden alle in der Privatwirtschaft das Dreifache verdienen.
Absolut. Also, ich glaube, da würde auch keiner mit dir streiten. Man darf auch nicht vergessen, Angela Merkel, die wohl mächtigste Frau der Welt, die sämtliche Krisen weltweit eigentlich auch schon gemeistert hat. Das fängt an mit der Wirtschaftskrise, das ging mit Griechenland weiter, die Flüchtlingsbewegung natürlich. Ich möchte nochmal auf die Krim-Krise hindeuten.
Stimmt. Da war auch noch was. Ja.
Also die Frau, ich bin eine große Bewunderin dieser Frau und das, obwohl es auch natürlich Punkte gibt, wo ich immer gesagt habe, ich kann einfach nicht d'accord gehen. Ja. Sei es zum Beispiel auch die Homo-Ehe. Da hat sich Angela Merkel bzw. auch die CDU immer sehr, sehr uneinsichtig gezeigt und das war halt immer für mich so ein Grund, die CDU nicht zu wählen. Ja. Das hat sich ja zum Glück so ein bisschen geändert. Dennoch muss ich sagen, also egal worüber wir diskutieren und worüber wir streiten, ich bin einfach nur unfassbar dankbar, in diesem Land zu leben. Auch wenn es natürlich viele Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind. Aber, und das darf man nicht vergessen, Angela Merkel verdient verhältnismäßig extrem wenig Geld. Okay. Das ist als Bundeskanzlerin wirklich nicht viel. Ja. Für die Scheiße.
Cristiano Ronaldo lacht darüber.
Die verdient da was in 2 Stunden? Wahrscheinlich noch viel mehr, aber dafür, dass diese Frau persönlich angegriffen wird auf eine Art und Weise, die ich mir eigentlich kaum ausmalen kann. Ja, also ich möchte nicht in ihre Haut stecken. Nee. Die Verantwortung, die sie trägt, die Verpflichtung, die sie hat, die Geschichte, die sie erlebt hat. Also wirklich, da können wir sehr, sehr froh drüber sein.
Ja. Da bin ich immer so ein bisschen der Meinung wie Gregor Gysi. Mhm. Er sagt auch immer, klar.
Shout out an Gregor Gysi, ich liebe dich.
Mega geiler Typ. Er hat halt auch immer wieder gesagt, klar, Merkel, politisch sind wir nicht einer Meinung. Mhm. Aber mit der gehe ich mal einen Kaffee trinken, dann quatschen wir mal und alles cool. Und ich glaube, so ähnlich denke ich auch darüber. Ich bin politisch mit ihr absolut nicht auf einer Ebene. Klar, hier und da ist man sich mal einer Meinung, hier und da aber nicht. Aber ich glaube, an sich kann man schon verdammt stolz darauf sein, wie die das alles gemeistert hat. Und es kann nie perfekt laufen, ist halt einfach so.
Ja, weißt du, was der Unterschied ist? Ich glaube, Vertrauen ist dieser eine Punkt. Also ich, wie du schon sagtest, auch wenn man mit ihr oder mit ihrer Einstellung nicht immer d'accord ist, ich vertraue dieser Frau.
Ja.
So wie ich zum Beispiel auch einem Habeck vertraue. Und zwar Vertrauen darauf, also ich meine damit, ich vertraue darauf, dass da eine gute Intention hintersteckt. Mit Sicherheit gibt es Fehler, die passiert sind, die auch noch passieren werden. Haltungen, die ich kritisiere, aber am Ende des Tages bin ich schon davon überzeugt, es gibt einige wenige Politiker, die das wirklich aus einer reinen Überzeugung tun, was sie eben tun. Und ich bin davon überzeugt, dass Angela Merkel so eine Person ist.
Aber wo du es gerade ansprichst, Fehler, was ich bei Politikern nicht verstehe, ist, dass die einen gewissen Trend einfach nicht sehen gerade. Es ist ja einfach, ich glaube, die Leute wollen aktuell Typen, die auch mal einen Fehler zugeben können. Die auch mal, wenn jetzt so ein Scheuer einfach mal vor die Kameras gehen würde, würde sagen, ey Leute, sorry, aber das mit der Maut da, das war absoluter Mumpitz. Sorry, wir müssen... Geht auf meine Kappe, sorry. Also klar, wenn das ein bisschen anständig ausdrücken würde, würden die Leute auch einfach mal sagen, krass, krass, so endlich gibt mal jemand einen Fehler zu und entschuldigt sich vor laufenden Kameras. Das ist einfach so ein Trend, den die Politiker einfach nicht erkannt haben. Und das finde ich verdammt schade, weil ich glaube, das macht aus den Leuten auch wieder Menschen. Und wonach die Leute sich, glaube ich, aktuell sehnen, sind auch einfach mal Typen.
Mhm.
Einer, der Charisma hat. Für mich ist einer der letzten führenden Politiker in Deutschland mit Charisma Willy Brandt.
Wirklich?
Finde ich schon. Wer hatte denn sonst, also so richtig, so absolutes Charisma, so bam, wo
also
du hinguckst und denkst, geil ey, bam.
Ich würde schon sagen, auch wenn ich kein großer Fan bin, Gerhard Schröder hatte schon ein gewisses Charisma, aber das hatte auch viel mit Arroganz bei ihm zu tun.
Und er hatte auch nicht dieses, wie gesagt, dieses bam. Ich weiß nicht, wie ich, zum Beispiel Gregor Gysi, bam! Ja, wenn der redet, bam!
Ja, absolut. Aber das ist ein Mann, der so hart das klingt, einfach auch in der falschen Partei war, um Karriere zu machen.
Oder
politisch.
Zur falschen Zeit.
Zur falschen Zeit
auch.
In der falschen Partei. Wobei, ich muss tatsächlich gestehen, ich habe auch schon des Öfteren im Leben links gewählt. Was heißt gestehen? Also ich bin da definitiv einzuordnen.
Ja.
Ich gehöre also zu diesem linken Dreckspack, gewissermaßen.
Nein, warte, linksgrün versifft.
Linksgrün versifft. Ich glaube, viele Menschen überrascht das, weil ich auf der einen Seite schon eine sehr, sehr, sehr linke Einstellung habe. Auf der anderen Seite in gewissen Dingen einfach auch sehr konservativ bin. Und es gibt halt keine Partei, die das für mich perfekt abdeckt. Ja. Deswegen Kombination Schwarz-Grün ist zumindest in meiner Vorstellung natürlich immer sehr gut. In der Realität sieht das natürlich ganz anders aus, klar.
Was ich dahingehend immer sehr faszinierend finde, wenn man so ein bisschen in die Geschichtsbücher schaut, man sieht schnell, dass Sachen, die früher linksgrün versifft waren und was ist das für eine komische Idee und so, das wird doch nichts. Ein paar Jahrzehnte später wurde es dann eigentlich fast immer, also jetzt nicht alle Forderungen, aber wurde vieles umgesetzt, sei es Atomausstieg, Kohleausstieg und alles so Sachen, wo ich mir so denke, ja, wenn da mal nicht so ganz konservative Kräfte an der Spitze wären, wären wir vielleicht ein moderneres Land, auch was Richtung Internet angeht und so weiter und so fort. Also hier und da ein bisschen moderner gedacht, ein bisschen Innovation, wenn man sich mal andere Länder anschaut, da wird das einfach mal gemacht, da wird nicht groß rumdiskutiert, liegt vielleicht auch an dem riesigen Bürokratieapparat in Deutschland.
Nee, weißt du, was das ist? Ich glaube auch einfach, also wenn man sich mal so eine Sitzung im Bundestag anguckt, dass es nicht... Ich finde, das repräsentiert nicht die deutsche Bevölkerung. Ja. Die deutsche Bevölkerung besteht aus Konservativen, aus sehr liberalen Menschen, aus alt und jung, aus Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Ich finde nicht, dass das zu erkennen ist. Zum Beispiel an unseren Politikern. Vor allem finde ich, fehlen junge Typen.
Ja.
Der einzig wirklich, wirklich junge Mensch ist der Amthor. Ich kommentiere das jetzt nicht, aber das Problem an so einem Amthor ist zum Beispiel, er ist meiner Meinung nach unglaublich unglaubwürdig.
Ja.
Also ich kaufe dem nichts ab von dem, was er sagt. Wie alt ist der jetzt? Ich glaube 26 oder
so. Und er kommt wie 60.
Und sieht aus wie 15, aber stellt sich dahin in einer Arroganz und erzählt irgendeinen Scheiß darüber, dass er gegen Abtreibung ist. Und ich denke mir, du kleiner Wicht, hast keiner Frau aus dieser Welt zu erzählen, ob du dafür oder dagegen bist. Also ich fange gar nicht erst dieses Thema an, bevor ich hier das Mikrofon gegen die Wand klatsche. Aber also diese Unglaubwürdigkeit. Ich glaube, er ist natürlich schon sehr jung. Er ist in der CDU, er ist sehr konservativ und möchte auch so eine erwachsene, konservative Haltung verkaufen. Ich kaufe ihm das nicht ab. Ich halte ihn dennoch für sehr belesen auf jeden Fall. Er weiß schon, worüber er spricht. Das tut er. Er ist sehr gut vorbereitet. Er ist sehr diszipliniert und so. Das merkst du dem schon an. Aber ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen, wo er mit dem Reporter dann, ich glaube, durch Berlin-Neukölln gelaufen ist und dann irgendwelche Menschen da begrüßt hat, die total verwirrt auf ihn reagiert. So nach dem Motto, wer bist du? Und ich dachte mir, oh boy, no, mach das nicht. Aber... ja, also du hast schon recht, Typen fehlen und so ein gemischtes Bild an jungen Menschen, an Menschen mit Migrationshintergrund, das fehlt irgendwie alles. Aber seien wir mal ehrlich, jetzt kommt ja diese Generation, die sich sehr engagiert, die sehr so in diesen Aktivismus reinrutscht und ich finde, man hat das an Fridays for Future gesehen, ich dachte mir immer nur permanent, boah. Das ist nicht nur Show, die haben wirklich Ahnung, die sind rhetorisch teilweise so tough und so stark gewesen, dass ich dachte, ey, in eurem Alter, da wusste ich noch nicht mal, was Briefwahl ist, so nach dem Motto. Das ist schon echt beeindruckend und das gibt echt Hoffnung.
Ja, oder halt, wie gesagt, Black Lives Matter. Da hatte ich noch, das habe ich in der letzten Folge vergessen. Was war dein Lieblingsplakat? Hattest du eins?
Schwer, weil ich fand die alle sehr klug und kreativ und
auch
gut.
Witzig.
Aber was mir besonders, das habe ich aber nicht in Düsseldorf gesehen.
Okay, ist nicht schlimm, hau raus.
Auf Englisch von einer weißen Person hochgehalten. Ja. I understand that I don't understand, but no matter I stand. Also ich verstehe, dass ich nicht verstehen kann, wie ihr euch fühlt, was ihr durchmacht. Trotz alledem stehe ich hier für euch und für uns alle. Und das fand ich so gut auf den Punkt. Und wo wir schon dabei sind, weil ich das beim letzten Mal auch vergessen habe, beziehungsweise stimmt gar nicht. Ich habe das jetzt erst im Nachhinein gesehen.
Ja.
Enisa Amani, eine Frau, die sehr, sehr krass unterschätzt wird in diesem Land, die unnötig und vollkommen zu Unrecht fertig gemacht wird, hat in Frankfurt, glaube ich, auf der Demo eine Rede gehalten. Mhm. Also auf der Black Lives Matter Demo. Ich weiß nicht weshalb, aber mir ist dieser Satz krass im Kopf geblieben. Ich hoffe, ich kriege den so zitiert. Sie sagte nämlich, wer auf Black Lives Matter antwortet mit All Lives Matter, hat das Problem nicht verstanden.
Ja.
Und das fand ich, also sie hat einfach nur diesen Satz gesagt und ihre Stimme, wie sie da gestanden hat, mit was für einer Energie, mit was für einer Kraft und Überzeugung sie das gesagt hat, da dachte ich mir, boah, genau das ist es. Hast du ein Zitat gehabt oder ein Plakat?
Ich habe tatsächlich zwei, eins geht in eine ähnliche Richtung. Mhm. Dieses, da stand glaube ich auf einem, ja Günther, all lives matter, aber es geht gerade nicht um dich. Es geht ja, nicht um dich.
Shout out an Günther.
Günni. Günni. Erinnert mich immer an, kennst du diese, diese deutschen Hochzeits-DJs, DJ Rüdiger, DJ Günni und so, die dann immer Wolfgang Petri und Roland Kaiser und so auflegen? Ja. Erinnert mich immer daran. Und mein absolutes Lieblingsplakat, du wirst wahrscheinlich an dem Tag auch ein bisschen ich gemerkt haben, schon, weil ich es hart abgefeiert habe. Racism is a small dick energy.
Sascha hat bestimmt 10, 15 Minuten auf der Demo damit verbracht, dieses Plakat wiederzufinden und abzufotografieren.
Ich wollte es unbedingt ab. Ich habe es nicht nochmal gefunden. Es ist Schade. Einmal, wir sind ja so mehrmals an der Demo vorbeigegangen, um uns ein Bild davon zu machen. Und es ist immer wieder mitten in der Masse so hochgehalten worden. Zum Glück habe ich es dann noch ein andermal wiedergefunden. Ich habe es hart gefeiert.
Wir haben tatsächlich schon sehr viel über Black Lives Matter gesprochen, vor allem in der letzten Folge. Ich spüre aber, dass wir irgendwie noch stetiges Redebedarf darüber haben, weil wir eigentlich auch die komplette Woche drauf täglich darüber gesprochen haben.
Ja, führe ruhig aus.
Ich wollte nur darauf hinaus, dass ich gucke ja zu Hause, ich habe kein deutsches Fernsehen, ich habe mir nie ein, wie nennt man das, Receiver gekauft.
Du bist ein richtiger Al Jazeera Ultra.
Al Jazeera Ultra. Ich gucke halt unheimlich viel amerikanisches Fernsehen, ja, eigentlich hauptsächlich nur. Einer meiner absoluten Lieblingsshows ist The View. Das sind mehrere Frauen, die an einem Tisch zusammensitzen. Diese Show ist
und
in Amerika legendär.
Sorry.
Die reden halt über politische Themen. Übrigens hat die New York Times The View zu einer der politisch wichtigsten Sendungen Amerikas gekürt. Zu Recht im Übrigen. Unter anderem Whoopi Goldberg ist dabei oder auch Joy Behar, einer der lustigsten alten Frauen, die du jemals gesehen hast. Oder auch die Tochter von John McCain, also ist ja ein richtiger Held gewesen in den USA, hat damals gegen Obama versucht anzutreten und Präsident zu werden. Ja. Wie dem auch sei, jedenfalls haben die darüber gesprochen, dass die Black Lives Matter Bewegung das erste Mal wirklich die Hoffnung schenkt, dass sich was verändert, weil sie global ist. Und diese teilweise schwarzen Frauen zu sehen, wie berührt sie davon waren, was auf der Welt passiert und wie viel Energie und Kraft aus dieser gesamten amerikanischen Gesellschaft gibt, dass wir in motherfucking Düsseldorf auf die Straße gehen oder in Berlin oder in Spanien oder wo auch immer. Ja. Das hat mich unheimlich gefreut und das hat mich nur noch mehr motiviert.
Ja. Was mich im Gegenteil sehr enttäuscht hat, ist die Videos, die man so über die Woche gesehen hat von Polizeiwillkür, Polizeigewalt. Klar, es sind geschnittene Videos. Wir wissen nicht immer, was diese Demonstranten vorher gemacht oder gesagt haben, aber es gibt den Polizisten trotzdem immer noch keinen Grund, 5, 6, 7, 8 Mal mit 2, 3 Leuten auf den Kopf und auf den Bauch einzuschlagen.
Ja.
Da frage ich mich immer, oder habt ihr keinen Einsatzleiter, der euch sagt, Jungs, die Leute haben Handys, die nehmen das auf, die stellen das online so.
Sascha, hast du das Gefühl, wir haben hier in Deutschland ein Problem mit Polizeigewalt?
Wenn ich mir manche Demos angucke, schon. Also ich selber bin auch schon mal von Polizeiwillkür Opfer geworden. Jetzt nicht mit Mord oder mit, also das kann man mit George Floyd und sowas als gar nicht vergleichen.
Ja, ja.
Aber das gibt einem schon, wenn man selbst dabei ist, wenn man es auf dem Handy sieht, auf dem Video sieht, ist es schon hart. Aber wenn man selbst dabei ist, dann gibt es einem so ein richtiges Ohnmachtsgefühl, so ein richtiges, boah, okay, krass, meine Eltern haben mir 18 Jahre lang beigebracht, das sind dein Freund und Helfer. Mhm. Und hier stimmt gerade was nicht. Wen rufe ich jetzt? So,
richtig,
so ich kann schlecht die Polizei rufen, weil die ist ja schon da. So, das ist, also das ist schon ein sehr schlimmes Gefühl. Trotzdem kann man aber auch immer wieder nur dazu sagen, es gibt auch coole Polizisten. Also ich hatte schon mehr coole Situationen mit Polizisten, die einen auch mal bei einer Polizeikontrolle gesagt haben, wenn ich gesagt habe, ey, ich habe es gerade wirklich eilig und so, komm, lass mich schnell pusten und dann los. Die dann auch sagen, ja komm, du riechst nicht nach Alkohol, fahr, wenn du es eilig hast. Also es gibt auch coole Polizisten, aber was ich gesehen habe und was ich selbst schon miterlebt habe, das hat einen schon hart schockiert und ich war halt noch jugendlich, also das war schon unangenehm.
Also obwohl ich schon oft im Leben Rassismus erlebt habe, muss ich sagen, hatte ich mit der Polizei, was das angeht, nie ein Problem. Im Gegenteil, ich habe sogar das Gefühl, die Polizei war mir gegenüber immer mehr als nur kulant und ich bin aus diversen Situationen rausgekommen, wo ich mir dann im Nachhinein dachte, also wenn ich jetzt Polizistin wäre, ich hätte das nicht so durchgehen lassen. Aber gut, an der Stelle vielen Dank. Diese Woche gab es aber auch in Deutschland die Diskussion. Es gab ja die ein oder anderen Politiker, die sagen, ja auch in Deutschland gibt es Polizisten, die diskriminierend sind oder die gerade Ausländern gegenüber einen bestimmten Ton an den Tag legen. Daraufhin haben sich andere Politiker geäußert, unter anderem auch Herr Seehofer, der einfach so behauptet, das gibt es in Deutschland nicht. Und ich frage mich, deswegen wollte ich auch mit dir darüber reden, warum glaubt er, das einschätzen zu können?
Ja. Er wird bestimmt nicht angehalten.
Er wird
von der
mit
Polizei.
Sicherheit Nein. nicht nur nicht angehalten, sondern auch mit Sicherheit wird mit ihm auch ganz anders geredet und umgegangen. Ja. Und also ich glaube, auch ich als Frau habe es da ein bisschen leichter als viele meiner, ich sag jetzt mal, Brüder. Ich habe tatsächlich den Eindruck, in Deutschland gibt es einen Unterschied, wenn wir über Rassismus sprechen, und zwar den Unterschied, den wir auch, glaube ich, machen müssen, wenn es um Frauen oder um Männer geht. Also ich glaube, ausländische Frauen erleben natürlich Rassismus, ich glaube aber auch nochmal anders als Männer mit Migrationshintergrund.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, korrigiert mich, ich wäre gespannt, wenn es jetzt anders, oder mich würde es überraschen, wenn es anders wäre, aber ich glaube schon, dass vor allem Männer mit Migrationshintergrund deutlich stärker leiden als wir Frauen.
Ja, also das ist jetzt auch ein subjektiver Eindruck. Es ist jetzt auch Freunde als Quelle, aber es ist schon so, dass Leute in meinem Umfeld mit Migrationshintergrund auch erzählen, dass bei denen eine Polizeikontrolle nochmal anders abläuft, auch häufiger. Ich zum Beispiel werde im Jahr vielleicht zweimal kontrolliert. Mhm. Das ist bei denen schon öfter der Fall. Ja, und auch anders, auch mit Aussteigen und zeig doch mal und so weiter und so
mit
fort.
Mit Licht ins Auto und so, was man eigentlich nicht darf als Polizist.
Solche Späßchen. Ja. Dann auch am Hauptbahnhof. Sobald du eine dunklere Haut hast, ist direkt so dieses, lass doch mal gucken, ob der Drogen dabei hat und so. Also das ist schon, wie gesagt, nur in meinem Umfeld, subjektiver Eindruck. Aber das gibt es schon.
Ich höre das natürlich auch, aber ich persönlich habe das noch nicht an mir selbst erlebt. Aber wie gesagt, ich glaube, das liegt daran, dass ich eine Frau bin. Ich glaube, das liegt daran, dass man mir natürlich ansieht, dass ich nicht deutsch bin, aber man hört es nicht gleich. Also man merkt wahrscheinlich schon, okay, die ist ein bisschen länger hier und bla bla bla. Ich glaube, das ist hier und da ein Vorteil. Das sollte kein Vorteil sein, aber ich glaube schon, dass es einer ist.
Ja.
Aber ich wäre wirklich gespannt, mal zu hören, wie das bei anderen so ist. Wie gesagt, ich habe das selbst so noch nie erlebt, aber ich dachte mir auch die ganze Zeit, ich würde unheimlich gerne mit einem schwarzen Polizisten mal sprechen. Jetzt als schwarzer Polizist im Dienst zu sein, ist, glaube ich, auch nicht ganz so easy.
Ich habe in Deutschland noch nie einen gesehen. Also ich habe ausländische Polizisten schon viele gesehen, auch türkisch, nordafrikanisch, alles polnisch.
Wir werden ja auch bevorzugt eingestellt, muss man sagen.
Ja, mittlerweile ja. Auch in der Medienbranche.
Das stimmt. Aber weißt du warum? Definitiv. Weil wir dann die Vorzeigekanacken sein sollen. Weißt du, das ist so. Denkst du, die Nein, es ist ja nicht so, dass wir gewisse Themen positionieren könnten. Ja. Aber die finden sich alle extrem geil, wenn wir dann so als Quotenkanacken vorm Mikro stehen oder vor der Kamera. Und ich denke mir halt jedes Mal, also entweder willst du, dass ich jetzt für dich arbeite, weil du magst, dass ich über gewisse Themen spreche, die relevant sind meiner Meinung nach, die relevant sind für mich oder für viele andere meiner Freunde und Leute. Oder verpiss dich. So, ich habe schon den Eindruck, es geht denen nicht um die Themen, es geht ihnen darum zu zeigen, guck mal, da ist dieses Mädchen mit den schwarzen Haaren oder da ist dieser Typ, der drei Nuancen dunkler ist als Jan Böhmermann.
Der gerade aus dem Malle-Urlaub gekommen ist.
Ja.
Sag mal, wo du gerade eben über US-amerikanisches Fernsehen gesprochen hast, das ist aber nochmal, finde ich, ein Riesenunterschied. Zum Beispiel in US-amerikanischen Medien gibt es viele Menschen mit Migrationshintergrund im Fernsehen. Du siehst schwarze Moderatoren, du siehst Latinos oder ich glaube in den USA sagt man Hispanics. In Deutschland fast gar nicht. In Deutschland sehe ich das, also klar, immer mal wieder, aber ich finde, in den USA ist das Standard. In jeder Nachrichtenshow gibt es immer so ein, zwei Dunkelhäutige, ein, zwei, wie gesagt, Latinos. Das ist in Deutschland noch irgendwie gar nicht repräsentativ. Hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte? Oder kommt der Trend erst?
Man darf ja nicht vergessen, ich bin ja zum Beispiel nach Deutschland gekommen. Ich bin ja nicht hier geboren worden. Jetzt muss man dazu sagen, mit den Gastarbeitern Ende der 50er, in den 60er Jahren, als die alle gekommen sind, die haben ja Kinder gekriegt und die haben wiederum auch Kinder gekriegt und so. Also diese Generationen, ich glaube, wir sind jetzt in der dritten Generation, dritte, vierte Generation. Jetzt so langsam spürst du, finde ich persönlich schon, dass da die Leute auch sichtbar sind, auch im Fernsehen.
Ja.
Ich glaube, man muss aber dennoch einen Unterschied machen. Die amerikanische Gesellschaft ist per se eine Gesellschaft, die eigentlich nur aus Migranten besteht.
Das ist ein Einwandererland.
Das ist ein Einwandererland. Das ist ein Einwandererland. Jetzt hast du mich auch schon durcheinander gebracht. Das ist ein Einwandererland. Die Menschen dort sind einfach auch sehr durchmischt, sagen wir es mal so. Du hast dort schwarze Menschen, du hast dort weiße Menschen. Du hast da, wie du schon selbst gesagt hast, Hispanics. Du hast da natürlich auch Menschen aus dem Orient. In Deutschland ist das einfach, glaube ich, auch ein bisschen anders. Und du willst natürlich jemanden vor die Kamera setzen, der jetzt nicht nur gut ist in dem, was er tut, sondern der auch gewissermaßen die Zuschauer repräsentiert. Und wenn, also seien wir jetzt mal ehrlich, oder ich spreche jetzt mal für mich, ne? Was glaubst du denn, wie viele Migranten täglich die Tagesschau zum Beispiel sehen? Und trotzdem gibt es einen dunkelhäutigen Tagesschausprecher. Trotzdem gibt es Frauen mit Migrationshintergrund, die für die Tagesschau arbeiten und moderieren. Das ist schon da, das muss man schon sagen.
Okay.
Natürlich nicht so in der Masse wie in den USA, aber ich glaube, dass das hier in Deutschland auch gar nicht so... Ja, so, ich möchte, merkst du, wie vorsichtig ich bin?
Hau einfach raus, das hier ist ein Podcast ohne Anspruch. Hau
es
raus.
Darum geht es gar nicht. Ich glaube, ich habe noch gar nicht so konkret meine Meinung darüber gebildet. Ich sehe schon, dass wir Migranten auftauchen. Ich habe auch das Gefühl, wir werden bevorzugt eingestellt, das glaube ich wirklich.
Aber auch noch nicht so lange, oder?
Ach, geht eigentlich. Also,
ich habe so das Gefühl, seit der Flüchtlingskrise. Nee,
das war auch schon davor so. Ich weiß es ja, weil es natürlich auch mich direkt betrifft und so, aber mir hat mal ein Berater gesagt, Raf, nimm den und den und den Job an. Und ich habe damals zu ihm gesagt, ja, nee, ich möchte das nicht, weil ich weiß ganz genau, die wollen mich nur wegen meinem Migrationshintergrund.
So eine Art positiver
Rassismus. Die wollen mich nicht, weil ich gut bin in dem, was ich tue oder weil die meine Haltung gut finden oder sonst irgendwas. Die wollen mich, weil ich der Quotenkanacke sein soll. Und dann sagt er zu mir, egal, mach das, denn es wird mindestens genauso viele Arbeitgeber geben, die dich eben nicht wollen, weil du einen Migrationshintergrund hast. Und da ist irgendwie so ein Licht bei mir aufgegangen. Und da habe ich realisiert, shit, das wird, also ich werde nicht danach bemessen, ob ich in meiner Arbeit gut bin, sondern auch so ein bisschen, wer ich bin.
Ja. Außerdem bist du ja auch am Ende des Tages für andere Menschen mit Migrationshintergrund vielleicht ein Vorbild.
Das freut mich sehr. Ich kriege auch diese Resonanz. Habe ich dir das erzählt? Ich habe letztens oder vor einigen Wochen eine Instagram-Nachricht bekommen, wo mir so ein Typ geschrieben hat, so nach dem Motto, hi, ich höre dich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit und mir ist dein Name direkt aufgefallen, weil das ein arabischer Name ist und dann habe ich dich gegoogelt und dann habe ich rausgefunden, dass du in Homs geboren wurdest in Syrien und ich komme auch aus Homs und wir lieben dich und wir sind sehr stolz auf dich und so. Das hat mich so berührt und da habe ich auch einfach nochmal realisiert, natürlich macht das was mit dir, wenn du im Auto sitzt, Radio hörst, ein deutsches Radioprogramm und dann ist die Moderatorin eine syrische Frau oder eine arabische Frau. Und ich erinnere mich auch an meine Kindheit und wie ich mich gefühlt habe, als ich zum Beispiel so eine Nazan Ekkes gesehen habe, wo ich dann rausgefunden habe, dass sie Türkin ist, dachte ich mir, jetzt im Nachhinein ist das traurig, aber ich dachte mir so, wow, die haben eine Ausländerin als Moderatorin und so eine türkische Frau kann richtig hübsch sein, weil mir wurde immer eingeredet, schon als kleines Mädchen, Ausländerinnen sind nicht hübsch. Ich weiß nicht warum, aber okay. Das ist so das, was mir immer vermittelt wurde. Und dann gehst du durchs Leben. Ich glaube, dass das auch viele schwarze Frauen im Übrigen haben. Oder schwarze kleine Mädchen, dass ihnen das Gefühl gegeben wird, du bist halt nicht hübsch, weil du entsprichst auch nicht der Norm. Du hast nicht diese langen blonden Haare. Ich wollte immer aussehen wie Sailor Moon. Weißt
Echt?
Du? Voll. Ja, weil sie hatte lange, blonde, glatte Haare und sie hatte blaue Augen und all diese Attribute, die ich halt irgendwie nicht besessen habe. Und ich meine, ich bin selbstbewusst und das sind ganz, ganz viele Mädchen da draußen. Von daher ist es jetzt auch nicht so, dass mich das jetzt krass belastet hat oder so.
Und du sprichst aber halt wirklich auch richtig gut Deutsch.
Ich versuche dir auch was beizubringen, Sascha. Wir kriegen dich schon fit.
Passend zu dem Thema, drück mal auf die 1.
Okay.
Klischee, was das?
Was war das? Warte, shut up!
Klischee, was das?
Man versteht es nicht richtig, ne?
Nee.
Klischee, was das? Ich habe einfach eine Rubrik erfunden. Was hältst du davon? Eine unregelmäßige Rubrik.
die man nicht versteht.
Warte, Klischee, Moment. Ja, ich werde den nochmal perfektionieren. Das war auch
Klischee-Busters.
Wer von euch da draußen, wer von euch Motherfuckers hat das jetzt verstanden? Sascha, ich das du einfach, verarscht mich doch.
Ich werde das nochmal ein bisschen, ich war einfach auf dem Weg hierhin, habe ich das produziert. Mal. Das ging ganz schnell, so einfach so im Auto. Das mache ich noch ein bisschen schöner. Weil ich hatte die Idee, man kann ja auch mit Klischees witzig umgehen. Und deswegen finde ich, man kann sowohl Klischees Menschen aus, wie du sagst ja immer, Orient, gegenüber abarbeiten, als auch Deutschen gegenüber.
Ja, finde ich cool.
Ich finde das, also wir müssen es ja nicht jede Folge machen, aber immer mal wieder finde ich witzig. Und meine erste Frage ist direkt, boah, da muss ich ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Einer meiner besten Kumpels in der Grundschule ist Marokkaner.
Ja.
Und der hat mich dann irgendwann gefragt, ey Sascha, ich fahre am Wochenende mit meinen Geschwistern ins Schwimmbad, willst du mitkommen? Ist ja klar. Dann kam ich Samstag dahin und der Zwölfsitzer war voll. Es war, wir sind mit einem motherfucking Sprinter dahin und meine Frage, warum seid ihr so viele?
Sehr gute Frage.
Weil das Klischee ist ja von den, ich sag mal, Assi-Almans, die wollen ja nur Kindergeld absahnen, die wollen nur Kohle absahnen, aber ich behaupte einfach mal, das ist es jetzt nicht so 100%. Vielleicht kannst du das aufklären.
Ich habe eine Theorie.
Ja.
Schau mal, wenn du aus einem Land kommst, wo du wo du sozial nicht so abgesichert bist, weil der Staat in der Form nicht funktioniert, wie wir das hier jetzt in Deutschland kennen. Ne? Also wir haben hier du musst nicht auf der Straße leben in diesem Land, wenn du nicht willst. Also es gibt natürlich schlimme Schicksalsschläge und es gibt Leute, die obdachlos sind, aber in Deutschland musst du nicht auf der Straße sterben, weil du obdachlos bist. Das ist einfach so. Ja. Du wirst immer Hilfe finden. In unseren Ländern, was hast du für eine Absicherung, also in den arabischen Ländern, was hast du für eine Absicherung? Du hast deine Familie, du hast deine Kinder, du hast mit deinen Kindern auch eine gewisse Art von Zukunft. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat. Aber auch ganz profane Dinge, also das Thema Verhütung von vor 40, 50 Jahren oder auch in den letzten Jahrzehnten, das kannst du nicht vergleichen.
Ja.
Ich glaube auch generell, oh, darüber müssen wir unbedingt sprechen, Sexualität im Orient oder in dieser orientalischen Gemeinschaft, ja. Community. Tatsächlich reden die Menschen nicht über Sex, über Ehe, über Beziehungen zwischen Frau und Mann. Viele Frauen kennen sich selbst nicht.
Ja. Da wird nicht geredet, da wird gemacht.
Da einfach. Wird, genau. Und also ich glaube auch einfach ganz profane Dinge, wie zum Beispiel eben Verhütung oder eben auch Verhütung in der Ehe. Ich glaube nicht, dass das viele, oder also mittlerweile wird sich das schon geändert haben, hoffe ich zumindest. Ich weiß es einfach nicht. Ne? Das ist nur eine Vermutung. Ja, also ich glaube, es sind sehr viele verschiedene Dinge, die so zusammenkommen. Seien wir mal ehrlich, Sascha, also wie viele arabische Familien kennst du jetzt, die 10 Kinder plus haben?
Nein, ich wollte einfach nur dieses Klischee, nee, also es war halt diese Familie und ansonsten die, die ich so kenne, haben alle auf jeden Fall immer plus 2. So die deutsche typische Familie ist ja Mutter, Vater, 2 Kinder, so das ist auch so der Durchschnitt, glaube ich. Ja. 1,7 ist so der Durchschnitt, meine ich, oder 1,6?
Das ist so typisch deutsch.
Ja, sorry.
1,7 Kinder habt ihr. So. Der Durchschnittsdeutsche hat 1,7, nicht 1,8, sondern 1,7 Kinder.
Ja, irgendwie so. Vielleicht hat sich das auch mittlerweile wieder geändert, aber das war so meine letzte Zahl, die ich im Kopf habe. Und die ausländischen Familien, die ich so kenne, das sind afghanische, das sind persische, wenig mit Einzelkindern, fast gar nicht.
Ja, das stimmt.
Deswegen halt die
Frage. Wir sind halt familienorientiert.
Und was deiner Theorie aber so ein bisschen recht gibt, ich war mal auf einer afghanisch-persischen Hochzeit, übrigens die geilste Hochzeit, die ich je erlebt habe.
Oh, ich wollte gerade sagen, es tut mir leid.
Also ich war auf einer deutschen Hochzeit schon, ich war auf einer afrikanischen, ich war auf einer russischen und ich war auf einer persisch-afghanischen. Die persisch-afghanische war, sorry an alle, die geilste. Es wurde kein Alkohol getrunken, Trotzdem war da eine Stimmung und ich war da mit meinen Kollegen aus der Altstadt, also mit denen ich hinter der Bar gearbeitet habe. Und wir haben uns dann immer vorne in der Hotellobby getrunken, weil ich brauchte dann schon einen Weizen, um da halt mittanzen zu können und so ein bisschen aus mir rauszukommen, weil ich kann mit der Musik, konnte ich in dem Moment nichts anfangen. Und dann sind dann immer die Gäste von unten an uns vorbeigelaufen, haben dann immer uns so angeguckt und dann so mit dem Kopf gewackelt, so ihr Idioten, ey. Unten kein Alkohol und ihr schießt euch hier ab. Ja, auf jeden Fall war da eine Stimmung. Es war unglaublich geil. Und dann habe ich den Kumpel halt so gefragt, ey, du, jetzt mal ohne Spaß, du bist Student, arbeitest nebenbei in der Altstadt. wie habt ihr so eine fette Hochzeit auf die Beine bekommen? Mhm. Er so, ja, das ist die Familie.
Ja.
Es zahlt einfach die Familie. Ich sehe aber da vorne noch einen riesigen Tisch mit Geschenken. Ja, auch die Familie.
Ja.
Ich so, wie kann das sein? Der so, ja, guck dich mal um. Das ist alles Familie. Sorry, jetzt habe ich ein bisschen gespuckt. Das gibt dem Ganzen natürlich auch recht. Ja, aber ich glaube, es ist vielleicht diesen Jingle, vielleicht kannst du ihn nochmal drücken. Vielleicht kann ich da nochmal ein bisschen.
Ich kann nicht aufhören. Hör auf jetzt!
Vielleicht kann man daran nochmal ein bisschen arbeiten und den bisschen optimieren. Aber ich finde, das ist was Schönes.
Wow, schau dir mal den Pegel an. Leute, ihr müsst wissen, wir sitzen natürlich hier am Computer, wir nehmen das auf und wir sehen ja auch, wie hier der Pegel wirklich nach oben reißt. Wir werden gleich ordentlich was zu tun haben, Sascha.
Ja, ein bisschen runter.
Wenn wir das bearbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich, das ist vielleicht eine Rubrik, die man hier und da noch mal ein bisschen einschieben kann. Auch Klischees gegenüber Deutschen.
Oh, darauf freue ich mich so sehr. Oh mein Gott. Können wir direkt mal das erste Klischee raushauen?
Hau raus.
Was mir jetzt direkt als erstes einfällt, Deutsche, vor allem deutsche Männer, sind unheimlich geizig. Ich finde Geiz so unsexy.
Darüber haben wir vorletzte Folge tatsächlich
wirklich
schon gesprochen. Ja, ich weiß nicht, mit Thema Trinkgeld.
Ich kann
also
mich
wir haben es kurz
angerissen. Okay.
Geizig in, also es gibt auch in meinem Umfeld habe ich auch schon Menschen kennengelernt, die dann haben die sich ein bisschen weiter weggetroffen, weil der andere Kumpel, bei dem ging das nicht anders, so, der musste sich irgendwie, weil er arbeiten musste, und dann hat er zu dem gesagt, ja, ich krieg doch 5 Euro Tankgeld von dir.
Ist nicht dein
weil
Ernst.
Weil ich jetzt hier Auto gefahren bin.
Ist nicht dein Ernst.
Also das gibt es, aber in meinem direkten Umfeld ist das nicht so. Also wie gesagt, jeder gibt jedem mal was aus, so.
Du bist auch sehr gönnerhaft, muss ich noch dazu sagen. Also du bist für mich sowieso, und ich glaube auch, dass sehr viele in unserer Generation genauso sind.
Ja.
Du bist halt aufgewachsen mit ganz vielen Migranten. Du hast aber einen deutschen Ursprung und das ist ein geiler Mix.
Ja, aber das trifft es nicht ganz. Also ich habe auch viele Freunde, auch ältere Freunde, die nicht so sind. Also wirklich auch meine Großeltern waren nicht so, soweit ich das zumindest zurück... Warum lachst du jetzt?
Ist egal.
Also soweit ich... Die sind eigentlich auch nicht so. Und deswegen, vielleicht hatte ich auch einfach Glück.
Ja.
Also es gibt bestimmt
mit Sicherheit
andere Menschen, die anders sind, die wirklich so Pfennigfuchser.
Araber und Türken und all der ganze Kram, wir haben ja auch Leute, die so sind. Das ist
also
ja,
ich sag's immer wieder gerne, Arschlöcher gibt's überall.
Richtig.
Jede Hautfarbe, jede Herkunft, Arschlöcher gibt's überall.
Ich sag dazu nur... Ich weiß nicht, was ich dazu sage, weil man hört's ja nicht.
Jetzt hör auf, drück's nicht nochmal.
Okay.
Geil. Jetzt hast du mich durcheinander gemacht, ich wollte doch irgendwas sagen.
Ich weiß, was du sagen willst.
Was? Nein!
Okay, ich lasse das jetzt, Entschuldigung.
Jetzt reicht's. Ja.
Ey, ich möchte...
Ja?
Nee, du zuerst.
Apropos gönnerhaft.
Nein, du musst jetzt sagen, nein, du zuerst.
Nein. Ich mach so Kack nicht mit.
Okay.
Apropos gönnerhaft, was mir bei dir, als wir haben uns ja über eine lange Strecke kennengelernt, als allererstes im Kopf geblieben ist, du hast eine sogenannte Unlimited Card fürs Kino.
Das ist richtig.
Ich sitze immer im Kino und dann kommt immer diese Werbung, wo die sagen, wie ist das, wenn du immer Kino gucken kannst? Das ist Unlimited. Die Unlimited Kino Card. Und ich frage mich immer, wer macht sowas?
Ich.
Weil es gibt so viele gute Filme, kann es gar nicht geben.
Doch.
Warum? Was hat dich dazu gebracht, das zu machen?
Also ich bin ganz krankhaft besessen von Filmkunst.
Ja.
Also nicht unbedingt Kino, sondern einfach Film.
Mhm.
Ich mag es halt sehr, sehr gerne, ins Kino zu gehen, also mir bewusst einen Film anzugucken. Für mich ist das nicht nur irgendwie so Zeitvertreib, sondern ich setze mich, auch wenn ich einen Film zu Hause gucke, ich setze mich dahin, ich gucke diesen Film, ich warte auf diesen Moment, wo ich denke, boah, krass, genau da ist der Dreh sozusagen.
Okay, wie oft hat der Dreh gefehlt?
Ich muss danach auch alles über die Produktion lesen. Ich muss wissen, wer hat diesen Film geschrieben, wer hat daran mitgewirkt. Ich muss einfach alles darüber aufsaugen. Ich sehe das wirklich als Kunstwerk an.
Aber es gibt ja auch, deswegen ja meine Frage, es gibt ja auch wirklich viele schlechte Filme. Wie oft hat dieser Dreh gefehlt und du bist rausgegangen und hast ja gedacht, boah, jetzt könnte ich die Unlimited Card aber auch wegwerfen?
Noch nicht so oft. Also ich muss dazu sagen, wenn du zweimal ins Kino gehst im Monat, ne?
Ja.
Wenn du nur zweimal im Monat gehst, dann rentiert, dann hast du die Karte schon
klar,
drin.
Klar.
Also es lohnt sich einfach erstens schon mal finanziell.
Ja.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Es lohnt sich erstens finanziell.
Und zweitens gibt's nicht. Es ist halt einfach echt praktisch, muss ich wirklich sagen. Also
okay, aber man muss auch dazu sagen, ich stehe ja auf Blockbuster. Also es gab zwischen uns sowohl schon das Gespräch über Bohemian Rhapsody als auch über Joker, meine ich.
Ja.
Wo ich direkt danach zu dir hingegangen bin und habe gesagt, boah, Raf, du bist für mich so ein Hobbyfilmexperte.
Ja.
Wie fandest du diesen Film? Und du so, nee, habe ich nicht gesehen.
Ja.
Und ich so, hä?
Ja.
Bist du krank? Du hast die Unlimited-Card. Wieso warst du nicht in diesem Film?
Also ich habe Joker gesehen, den fand ich grandios, aber weil ich ein ganz, ganz großer Film von Joaquin Phoenix bin.
Ja.
Ich empfehle euch im Übrigen allen, Her zu gucken.
Ja.
Aber mal abgesehen davon, ich habe so, kennst du das, wenn du total besessen bist von einem Künstler und dann wird er so Mainstream und dann hast du keinen Bock mehr auf den.
Jo.
Ähnlich geht mir das auch oft mit Filmen. Ich muss, deswegen gehe ich eben auch gerne ins Kino. Ich will so einer der Ersten sein.
Mhm.
Nicht, um dann durch die Welt zu laufen und zu sagen, ich habe Benjamin Blümchen geguckt und ihr noch nicht. Ich weiß nicht, was mir das gibt, aber ich bin tatsächlich noch nie aus dem Kinosaal gegangen, weil mir der Film nicht gefallen hat. Ich ziehe es bis zum Ende durch. Das ist, ich denke mir immer so, ich bin das diesen Leuten schuldig, die das gemacht haben. Bei einem Film bin ich aber tatsächlich schon mal eingeschlafen.
Im Kino?
Im Kino. Damals hatte ich noch einen Freund und das hat ihm schon sehr weh getan. Wir haben nämlich Star Wars geguckt.
Ah,
ich habe vorher halt noch nie einen anderen Star Wars Film gesehen.
Ja.
Wir saßen halt im Kino. Er war wirklich aufgeregt wie ein kleines Kind. Und wir saßen da und das war dieser Star Wars Film, der von Disney dann produziert wurde. Und ich weiß noch, dass da so kleine süße Tierchen bei waren, daran erinnere ich mich noch. Aber
so Vögelchen, die nicht fliegen können.
Ja,
ne?
Oder irgendwie so eine Mischung aus Eichhörnchen und Vogel und Uhu. Ich weiß nicht
das
genau.
Klingt schwer nach Star Wars.
Ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz genau dran erinnern, aber ich bin nachher wirklich weggepennt. Es war unfassbar anstrengend für mich, weil ich empfand das als unglaublich inhaltslos. Also ich habe die Geschichte auch nicht verstanden.
Es ist, also ich bin Star Wars Fan und ich muss zugeben, wenn du es nicht liebst, liebst du es nicht. Ähnlich wie beim Fußball.
Mhm.
So Leute, die einfach nur Fußball gucken, wenn WM ist, sorry, lass es. Also wirklich. Und so ähnlich ist das bei Star Wars auch. Entweder du feierst es komplett oder lass es.
Mhm.
Ja. Aber eine letzte Frage noch.
Mhm. Möchtest du meine Unlimited-Card mal ausleihen oder was?
Oh, ist das so wie so ein ungedingstes, unpersonalisiertes Ticket?
Nee, das ist hinten auch ein sehr hässliches Foto von einem drauf.
Ja,
also meins zumindest.
Perücke, ein bisschen Bart wachsen lassen, da komme ich rein.
Gib mir 5, du Arschloch.
Sorry.
Das schneiden wir raus.
Nein.
Nein.
Nein, natürlich nicht. Sag mir deinen Lieblingsfilm und deine Lieblingsserie. Oder sagen wir, manche haben ja so zwei Lieblingsfilme, du darfst auch gerne zwei nennen.
Also meine absolute Lieblingsserie, ohne lange darüber nachzudenken, ist natürlich Breaking Bad. Diese Serie hat mein Leben verändert.
Ja.
Also tatsächlich, ist kein Spaß. Lieblingsfilm ist schwierig, aber ich glaube, also wenn ich mich entscheiden muss, dann wird es wohl Mother sein.
Ich
freue mich darauf, den mit dir zu gucken. Ich habe ihn gesehen mit meiner Schwester im Kino. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange der dauert. Sagen wir mal 2 Stunden. Und der Film geht zu Ende. Meine Schwester, das ist übrigens ein Film, bei dem Leute sogar rausgelaufen sind.
Weil er so traurig ist.
Ja, also das ist ein Film, der sehr, sehr heftige Kritiken gekriegt hat. Also die Leute halten diesen Film entweder für den besten Film, der jemals gemacht wurde, oder für die schlechteste Geschichte, die jemals je irgendjemandem eingefallen ist. Und wir saßen in diesem Kinosaal und da sind tatsächlich Menschen aus diesem Kinosaal rausgegangen. Ich war mit meiner Schwester da. So, wir gucken also diesen Film von, keine Ahnung, vielleicht 2 Stunden. Film geht zu Ende, meine Schwester sagt nur so zu mir, was war das für ein Scheißfilm? Ich habe nichts verstanden. Sie drehte sich dabei zu mir um und sah mich komplett zusammenbrechen. Ich habe geheult. Ich habe wirklich nicht geweint, ich habe geheult. Ich habe noch nie im Kino geweint.
Krass.
Und ich habe jahrelange Kinoerfahrung. Das ist ein Film, der hat mich über mehrere Wochen begleitet.
Krass.
Und ich möchte nichts vorwegnehmen. Man muss sehr offen dafür sein für die Geschichte. Man muss ihn selbst interpretieren. Das ist, also die meisten Menschen, die ihn geguckt haben, gehen raus und sagen, scheiße, warum habe ich dafür Geld ausgegeben? Wenn man interessiert ist an Filmkunst und so und wenn man da Bock drauf hat, dann glaube ich, kann das ein Film sein, der wirklich sehr einschneidend ist schon fast. Das hört sich total dumm an, aber ist wirklich so. Ja, aber Breaking Bad ist meine Lieblingsserie, denn da habe ich ganz viel über das Schreiben gelernt. Ich saß halt permanent vor dieser Serie und dachte mir bei jeder Folge, wer hat diese Geschichte geschrieben? Wer sind die Menschen dahinter? Und
so
auch
Detail,
da,
auch so, ja, so detailverliebt. Ne?
Da ist aber auch alles perfekt. Ja. Die Schauspieler, die Kamera, die Musik, der Schnitt, einfach die Entwicklung der Rollen. Also wer schreibt, wer irgendwas mit Schreiben zu tun hat und tatsächlich so dumm war bisher, diese Serie noch nicht zu gucken, guckt sie euch an. Ihr werdet sehr, sehr viel lernen, allein dadurch, dass ihr euch diese Serie anschaut.
Ja, das große Problem an dieser Serie ist der Film, der danach darauf basiert.
Nicht drüber reden, weil ich habe ihn nie gesehen.
Sehr gut, lass es.
Nein, sag das nicht, Sascha. Ich wollte es nicht. Siehst du, genau deshalb habe ich es nicht geguckt.
Vielleicht findest du es ja gut.
Nein, nein, nein. Selbst die letzte Folge dieser Serie. Ja. Ich habe diese Serie halt geguckt. Mhm. Und dann stand die letzte Folge an und ich konnte diese letzte Folge nicht gucken, weil ich wusste, es ist dann vorbei. Und ich habe sie erst ein Jahr später geguckt, als ich recht bekifft in Amsterdam im Hotelzimmer lag.
Wow. Ja. Okay. Ja, danke
Was
für die...
Was ist denn mit dir?
Ich wollte es gerade sagen. Danke für die...
Das ist weißt du, wie wir diese Folge nennen? Weißt du, wie wir diese Folge nennen?
Wie nennen wir die Folge? Klischee-Bastards. Nein!
Klischee-Bastards.
Wie nennen wir die Folge?
Raabs Monolog. Ich habe das Gefühl, ich bin nur am Labern heute.
Doch. In der ersten Folge war es am Anfang krasse.
Boah,
mein Lieblingsfilm.
Es tut mir leid an dieser Stelle.
Mein Lieblingsfilm, Blow mit Johnny Depp.
Ich liebe diesen Film.
Ja, mega. Man lernt mega viel über Geld.
Ja.
Als ich den jetzt zum ersten Mal geguckt habe, war ich noch ein bisschen jünger und dachte mir, boah, geil, voll der geile Drogenfilm. Dann habe ich ihn noch mal ein bisschen älter geguckt und dachte mir, boah, du lernst ja auch richtig was. Geile Filmzitate auch.
Ja,
und auch gar nicht so lang.
Mhm.
Und er macht wirklich alles mit. Es ist ein Stück weit Action dabei. Es ist Drama dabei. Man lernt auch viel über Liebe ein Stück weit.
Mhm.
Ja, und wie gesagt, halt, ja, über Geld.
Also auch eine sehr wichtige Erkenntnis aus diesem Film ist einfach, dass Penelope Cruz eine geile Sau ist. Das muss man sagen. Und weißt du was? Was ich auch liebe, fällt mir gerade auf, wo du das so erzählt hast.
Podcast mit mir machen.
Ja, das auch. Filme, wo einfach so ein Protagonist im Mittelpunkt steht und sein ganzes Leben im Prinzip porträtiert wird.
Ja.
Ähnlich wie auch, sagen wir jetzt mal, The Wolf of Wall Street zum Beispiel. Das mochte ich einfach, also dieser Rückblick.
Aber ähnlicher Film tatsächlich.
Ja, auch, das stimmt. Aber ich stehe einfach auf diesen Rückblick und ja, weiß ich nicht, gefällt mir ganz gut. Aber ich muss dazu sagen, The Wolf of Wall Street ist mir eingefallen, weil ich auch einfach ein großer Leonardo DiCaprio-Fan bin.
Auch guter Film. Auch geil, die Szene, wo er völlig auf Drugs ist. Mega geil gespielt.
Ja, ja.
Leonardo DiCaprio, wenn du uns hörst, das war mega gut gespielt.
Shoutout an Leo. Vielleicht kommt er zur nächsten Folge, mal gucken. Du bist herzlich eingeladen. You're welcome. Ich meine, er spricht ja auch ein bisschen Deutsch, ne? Seine Großmutter kommt doch hier aus der Ecke.
Er ist ja Umweltaktivist. Bis nächste Woche ist er mit dem Schiff nicht hier drüben. mit dem Segelboot. Das wird nicht funktionieren.
Aber vielleicht mit seiner Yacht. Denn die besitzt er ja auch.
Die besitzt er, aber er wird ja nicht. Du brauchst ja Benzin.
Ja,
das ist
stimmt.
Nicht gut für die Umwelt.
Ja,
Lieblingsserie kann ich tatsächlich nur mehrere aufzählen. Deswegen weiß ich nicht. Es sind tatsächlich mehrere. Da kann ich jetzt nicht so die Serie aufzählen. Dazu zählt Lost.
Mhm.
Dazu zählt auch Breaking Bad.
Mhm.
Dazu zählt Sons of Anarchy.
Mhm.
Mega.
Da sagt mir jeder, ich muss das gucken. Das würde mir sehr gefallen. Aber irgendwie komme ich nicht dazu.
Also ich bin ja Motorradfahrer.
Mhm.
Ich bin vorher schon sehr gerne gefahren.
Mhm.
Und danach nochmal ein bisschen anders.
Mehr.
Man fühlt sich so... ja, ich meine, okay, die fahren Harleys und also hier so Choppers nennt man das ja. So Rocker sind das ja. Oder so werden sie ja bei uns genannt, auch wenn die alle gar keine Rockmusik hören oder nicht alle. Klar, es ist eine völlig andere Gruppierung. Ich fahre ja eine Sportmaschine, aber trotzdem ist das nochmal, du spürst richtig die Freiheit. So, das habe ich vorher auch gespürt, aber nochmal anders so, weil die fahren einfach Motorrad, wenn sie abgefuckt sind. Die fahren Motorrad, um so ein bisschen die Gegend zu erkunden. Die fahren Motorrad auch, um so ein bisschen, wie zum Beispiel, wenn Hunde eine Runde drehen, um das Revier zu markieren. So ist das bei denen auch. Die fahren Motorrad, um das Revier zu markieren. Das ist einfach, weiß ich nicht. Da fühle ich mich so ein bisschen wie ein Kind, was so die Star-Wars-Charaktere nachmacht.
Mhm.
Und so ähnlich ist das da auch manchmal. Ich fahre Motorrad und denke mir, Stefan, du wärst jetzt Jax Teller. Das ist so. Man fühlt sich so ein bisschen wie ein Kind in so einem Film.
Mhm.
Ja. Aber ich fahre auch normal Motorrad. Also, das ist,
also auf der einen Seite finde ich Motorradfahrende Männer unfassbar sexy. Ich finde das so heiß. Auf der anderen Seite denke ich mir,
nee,
du Arschloch. Wenn überhaupt, nehme ich dich mit. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich möchte auch einfach nicht mit jemandem zusammen sein, der Motorrad fährt, weil ich würde mir einfach permanent Sorgen machen.
Ja, ach komm.
Mein Bruder wollte unbedingt Motorradführerschein machen. Als ich das gehört habe, ich bin ausgerastet. Ich habe meine Mutter angerufen und ihn so wie angeschwärzt. Mama, hast du gewusst, dass er Motorradführerschein machen wollte? Du musst ihm das verbieten.
Richtiges Gossip-Gespräch. Ja, mega.
Nee, das habe ich wirklich, wenn ich mir Sorgen mache, es verschwindet nicht aus meinem Kopf.
Okay.
So, ich verfall voll. So, und das ist dann, nein. Nee, ich bin, liebe Grüße an der Shoutout an meinen Bruder. Gut, dass du es nicht getan hast.
Okay, ja. Um nochmal ganz kurz zu diesem Jingle zurückzukommen, bitte spiele ihn nicht nochmal ab.
Okay.
Ein Kumpel von mir, der diesen Podcast auch immer mal wieder hört, wir haben 3 Folgen, er hört ihn immer mal wieder, hat, ja, nein, okay, ich sag,
nee, rede.
Er ist Hobby-DJ und er hat gesagt, ey, Grüße gehen raus an Andrzej, einer meiner besten Kumpels, er hat gesagt, ey, wenn ihr ein Intro braucht, kann ich machen.
Vielen Dank, aber
ich habe gesagt, wir geben das mal einfach offen hier zur Diskussion.
Ja.
Ich finde ein Intro witzig,
ja,
wenn es uns auch repräsentiert.
Ich finde, du bist das Intro und das gefällt mir.
Echt?
Ich meine,
ja.
Shalom,
nicht Mashallah. Mashallah. Inshallah hört ihr diesen Podcast.
Aber an der Stelle, also erstmal danke für das Angebot. Ich finde, wir sollten einen Contest draus machen. Schickt uns eure Intros und wir entscheiden uns für das Beste. Ich möchte kurz auch einfach nochmal Danke sagen an alle Menschen, die bereits diesen Podcast folgen und die ihn hören, denn das sind ja schon einige.
Ja, obwohl wir ihn so lala bisher beworben haben.
Nämlich im Prinzip, ja, Sascha meckert die ganze Zeit mit mir, weil ich mich weigere, Social Media zu nutzen, um diesen Podcast zu bewerben.
Ja.
Das liegt aber nur daran, dass ich seitdem Corona losgegangen ist, ich glaube, ich habe das in irgendeiner Folge auch schon erzählt,
ja, eine
ganz, ganz strikte Social Media Pause eingelegt habe. Und ich merke einfach, wie das mein Leben ins Positive verändert.
Okay.
Und ich möchte das gar nicht beenden, ich möchte noch mich fernhalten.
Okay. Meine Idee, poste einfach nur die Folge, einmal in dein Feed, einmal in die Story, denn einmal für die Hörer. Weißt du, wie ich mich fühle? Kennst du so Pärchen, wo das Mädel alles postet und den Typen verlinkt und die sind so voll in love. Dann guckst du so auf seine Instagram-Seite, da steht nichts. Da steht gar nichts. Und so fühle ich mich.
Aber so war ich schon immer.
Es ist eine Mischung aus Enttäuschung, Eifersucht und
der einzige
weißt du, was ich auch fühle?
Was?
Vielleicht möchte Raf einen Podcast mit jemandem anders machen.
Sascha!
So ein bisschen fühlt sich das
Sascha
so an. Und deswegen fordere ich jetzt hier offiziell in dieser Folge, poste es nur in deinem Feed, mach eine Story, mehr verlange ich nicht. Einfach nur, damit ich weiß, wir gehören podcastmäßig zusammen.
Sascha.
Wir haben sogar schon denselben Mundschutz getragen. Wir haben uns quasi per Corona schon geküsst. Also was willst du mehr?
Ey, pass mal auf, mein Freund. Dass da eine ganz große, starke Liebe zwischen uns ist, ist ja wohl offensichtlich. Ich muss das ja nicht in die Welt raus. Nein, ich werde dir diesen Gefallen tun, nur ich möchte auf das Thema irgendwann mal in einer künftigen Folge eingehen. Ich glaube, weil es ein sehr wichtiges Thema ist.
Definitiv.
Nämlich, um das noch mal ganz kurz zu erklären, ich glaube, dass das wichtig ist und ganz viele Menschen betrifft, auch die, die uns zuhören. Ich habe mir irgendwann einfach eingestehen müssen, dass Social Media etwas mit meiner Psyche gemacht hat, das ich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Oder anders, es hat etwas bestärkt, das ich nicht so gut unter Kontrolle habe. Und ich habe keinen anderen Ausweg gefunden, als mich da einfach komplett rauszuziehen.
Ja.
Und aber darüber, ich finde, das ist ein wichtiges Thema und darüber sprechen wir auf jeden Fall irgendwann mal. Aber ich werde dir diesen Gefallen auf jeden Fall tun. Und Sascha, ich bin sehr stolz darauf, diesen Podcast mit dir zu machen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich jemanden wie dich kenne, dass ich dich auch als nicht nur meinen Kollegen, sondern in erster Linie auch als meinen Freund bezeichnen kann.
Ich heule gleich.
Denn, und das muss ich wirklich sagen, die mich auch privat ein bisschen kennen, wissen, dass ich sehr angriffslustig bin und sehr gerne diskutiere, ganz besonders mit Männern, ganz besonders mit den sogenannten Welterklärern. Jungs, ich freue mich auf jede Begegnung mit euch, denn ich fresse euch. Und um ehrlich zu sein, auch darüber werden wir irgendwann mal sprechen. Ich schaue oft zu Männern herab. Und es gibt ganz, ganz, ganz wenige Männer in meinem Leben, wo ich sagen kann, ich habe aufrichtig Respekt vor ihnen. Nicht, weil man Respekt haben muss, sondern weil es aufrichtig ist und von Herzen und weil ich auch zu diesen Menschen aufschaue. Und einer dieser wenigen Menschen bist du.
Wenn ihr wüsstet, wie verliebt ich Rahaf gerade anschaue.
Ja, aber er tut die ganze Zeit so, als müsse er kotzen.
Nein, alles cool.
Okay, denn ich würde sagen, 85% der anderen Männer in meinem Leben. Ne, und das sind jetzt keine Männer, die ich irgendwie kennenlerne, so oder also du verstehst, was ich meine, ne? Also ob das jetzt Nachbarn sind oder Begegnungen im Alltag oder was oder Kollegen oder Freunde, was auch immer. ich habe das echt selten, dass ich bei einem Mann sage, wow, das ist wirklich ein echter Mann. Und so, ich habe Respekt vor diesem Menschen.
Okay.
So. Reicht dir das jetzt erstmal?
Ja, nein, alles cool. Hey. Ey,
wir müssen tschö sagen, wir sind gleich über einer Stunde.
Okay.
Ja. Jalla sagt tschö.
Ich verabschiede mich mit den Worten.
Jalla sagt tschö.
Ja, ja. Von einer meiner besten Kumpels. Nochmal Grüße gehen raus an Andrzej. Bleibt sexy. Ciao.